Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Erster Brief des Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Januar 2007, Rom, Castello di Nero. Beinahe geräuschlos, nur von einem leisen Summen begleitet, öffnete sich die dreifach gesicherte Schiebetür. Ein junger Bursche in einem tadellos sitzenden schwarzen Anzug trat ein und warf einen prüfenden Blick in einen mittelalterlich anmutenden Rittersaal. Sein Augenmerk richtete sich zunächst auf einen mannshohen offenen Kamin, dessen loderndes Feuer für angenehme Wärme sorgte, und wanderte dann weiter zu einem riesigen Eichenholztisch, an dem er fand, was er suchte. In einem der hohen Lehnstühle saß ein Mann mittleren Alters, dessen respekteinflößende Erscheinung nicht weniger düster erschien als der ganze Raum. Langsam, wie die Lider eines bösartigen Drachen, der seine Höhle bewacht, öffnete er die dunklen Augen. Sein Gegenüber machte in respektvollem Abstand Halt und verneigte sich. »Romulus, was führt dich zu mir?« Die Stimme des Älteren war tonlos. »Wir haben soeben eine Botschaft von unserer Sektion in Israel erhalten, Erhabener«, berichtete der jugendliche Bote. »Ich soll euch ausrichten, es ist vollbracht. Man hat die sterblichen Überreste der beiden Toten sichergestellt. Sie werden noch in dieser Woche nach Rom überführt. Und auch die Frau, deren Erscheinen in der Prophezeiung beschrieben wird, hat man zufällig entdeckt. Sie lebt tatsächlich im Heiligen Land und hat das richtige Alter, dabei ist sie unverheiratet und kinderlos. Es gibt keine Zufälle«, knurrte der Ältere düster. »Sag dem Tempeldiener, dass ich unverzüglich das heilige Buch einsehen will. Er soll die Krypta vorbereiten.« Wenig später begab sich der schwarzhaarige Mann, der sich als Erhabener ansprechen ließ, in einem wallenden schwarz-roten Ornat eine enge, steinerne Wendeltreppe hinab. Sie führte ihn zu einer tief unter der Erde liegenden Krypta. Die Wände des achteckigen Kuppelraumes von der Größe einer mittelgroßen Kapelle waren mit schwarzem Obsidian verkleidet. Die glatte Oberfläche des Gesteins spiegelte das Licht zahlloser Kerzen wider. »Lass mich alleine«, sagte der Mann mit getragener Stimme, nachdem ihm der grauhaarige Tempeldiener einen goldenen Schlüssel auf einem Kissen aus Muschelseide überreicht hatte. »Wie ihr wünscht, Erhabener«, antwortete der hagere Gehilfe und zog sich unter einer devoten Verbeugung hinter die eisenbeschlagene Tür zurück, die mit einem leisen Echo ins Schloss fiel. Für einen Moment genoss der Mann, den seine Gefolgsleute auch als Ordensmeister bezeichneten, die ewige Stille. Eine bläulich schimmernde Flamme in einer goldenen Schale rief ihn zu einem Altar hin, der ganz aus nachtschwarzem chinesischen Granit bestand. Er verbeugte sich. Dann flüsterte er magische Worte so lang, bis das bläuliche Licht unruhig zu flackern begann und dessen gespenstischer Widerschein auf einen massiv goldenen Widderkopf fiel, der über dem Altar zu schweben schien. Mit seinen nach unten gebogenen Hörnern warf der Götze einen beeindruckenden Schatten in das Zentrum eines goldenen Pentagramms, das sich an der Gewölbedecke befand. Ein plötzliches, unnatürliches Aufleuchten des blauen Lichts gab das Zeichen zum Eintritt in eine hinter dem Altar liegende geheime Kammer. Zögernd betrat der Mann den mit schwarzem Marmor gemauerten Raum, der allenfalls für zwei aufrecht stehende Menschen Platz bot. Die Gewissheit, dass das, was nun folgen würde, mit unsäglichen Schmerzen verbunden war, schreckte ihn nicht. Jedoch flößte ihm die bevorstehende Verbindung zu einem höheren Wesen, dessen Gnade begrenzt war und das sich seiner bediente, als wäre er eine willenlose Marionette, allergrößten Respekt ein. Abermals verneigte er sich vor einem kostbar verzierten Schrein, dessen Anblick nur Eingeweihten vorbehalten war. Ganz mit Gold beschlagen und mit kunstvoll eingefassten Rubinen verziert, die wie dicke Blutstropfen aussahen, symbolisierte das uralte Heiligtum eine höhere Macht, deren Existenz über die Jahrtausende hinweg unzählige Menschenleben gefordert hatte. Während er ein Gebet vor sich hin flüsterte, öffnete der Mann die Tür zum Allerheiligsten mit einem ganz speziellen Schlüssel, der im Innern des Schreins etliche Zahnräder in die richtige Position verschob. Vorsichtig entnahm der Erhabene ein ganz in Gold eingebundenes Buch, das in dem Schrein lag. Behutsam legte er es auf eine mit dunkelrotem Samt bezogene Ablage und schlug mit äußerster Sorgfalt die unendlich wertvollen Seiten auf. Feinstes, gebleichtes Ziegenleder, Tinte aus dem Balg des gleichnamigen Fisches und eine Schrift so sauber, als hätte man sie eben erst niedergeschrieben. Während er auf einem harten Fußbänkchen niederkniete, begann er die in Aramäisch geschriebenen Wortreihen zu murmeln, so lange und eindringlich, bis sie ihn unter unsäglichen Schmerzen in eine andere Wirklichkeit katapultierten, fernab von aller Gegenwart und doch so nah wie die Dunkelheit, die ihn plötzlich mit eisiger Kälte umgab. Vor seinem geistigen Auge erschien eine männliche Gestalt. Erst klein, doch dann immer größer werdend, trug sie das Gewand eines Hohepriesters, wie es vor 2000 Jahren unter den Anhängern einer geheimen Bruderschaft in Jerusalem üblich gewesen war. Das Gesicht der Gestalt verzerrte sich, und die Augen stachen wie glühende Kohlen aus den tiefliegenden Höhlen empor.
»Findet sie!«
schrie die Gestalt mit einer Stimme so unvermittelt und laut, dass es ihm durch Mark und Bein fuhr.
»Denn eure Seelen werden nicht eher zur Ruhe gelangen, bis das Reich unseres Herrschers gekommen ist.«
»Es ist vollbracht, o Herr«, flüsterte der Erhabene ehrfürchtig, während sich die verzerrten Züge seines geistigen Gegenübers augenblicklich zu einer Miene des Triumphs wandelten. »Wir haben die Toten gefunden«, fuhr er mutig fort, »und auch die Tochter aus dem Hause Zadoks wurde entdeckt.«
»Vereint euch mit ihr«, zischte die furchterregende Gestalt. »Noch vor dem fünften Mond, und der Messias, den sie gebiert, wird unser sein.«